Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echte Stimmen. Unser Thema heute: chronisch entzündliche Darmerkrankungen, kurz CED. 650.000 Menschen sind in Deutschland von dieser Erkrankung betroffen und deren Leben ist in vielen Bereichen stark beeinflusst. Doch wir haben nicht nur die Möglichkeit, über die Krankheit zu sprechen, sondern auch über Hoffnung, Gemeinschaft und den Mut, sich nicht allein zu fühlen. In Berlin gibt es circa 6 Selbsthilfegruppen, bei denen sich Betroffene zu dem Thema austauschen. Ja, 2 der Gruppen sind von der Initiative Du gehst nicht allein.
Die GründerInnen haben wir heute zu Gast, Lea und Lars. Sie haben sich zusammengeschlossen, um mit anderen Betroffenen ihre Erfahrungen zu teilen, Unterstützung zu finden und mit der Erkrankung besser umzugehen. Beide leben selbst mit einer CED und berichten von ihren ganz persönlichen Geschichten. Außerdem zu Gast haben wir die liebe Nadine. Nadine hat selber erst an der Gruppe in Friedenau als Betroffene teilgenommen und inzwischen eine weitere Gruppe in Friedrichshain gegründet.
Lea, Lars, Nadine, danke, dass ihr hier heute bei uns seid. Und Lea, was sind die größten Herausforderungen, mit denen ihr als Menschen mit CED im Alltag konfrontiert seid? Und wie unterstützt eure Gruppe euch dabei, diese zu meistern?
Ja, hi erstmal. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und ja, welche Herausforderungen gibt es mit unserer Erkrankung? Das sind ziemlich viele und auch recht individuell. Das ist bei jedem ganz unterschiedlich. Aber was uns natürlich alle verbindet, ist ganz klar die Toilette. In unserem Fall ist es halt auch so, dass wir viele Betroffene bei uns in der Gruppe haben, die einen sehr schweren Verlauf haben. Das bedeutet, die sind operiert, haben künstlichen Darmausgang oder einen J-Pouch und allein das ist ja schon sehr herausfordernd.
Lars, wie wirkt sich die Erkrankung auf euren Alltag aus? Welche Herausforderungen begegnen euch besonders in Bezug auf Arbeit, Familie, Freizeit oder was auch immer?
Ja, wie gehe ich um im Alltag, mit meinem Leben, mit meinem Stoma? Ganz normal. Also für mich gesehen persönlich habe ich kaum Einschränkungen, bis gar keine. Also natürlich hat man manchmal Probleme mit Leckagen, also Undichtigkeit mit dem Beutel, falls mal, oder wenn man irgendwas Bestimmtes gegessen hat, dann kann es schon mal passieren, dass es aufgehen kann. Unangenehm ist es halt, wenn man in der Nacht halt eine Leckage hat, dann ist es halt ja ziemlich aufregend. Da muss man halt auch wieder komplett alles neu machen, sich neu versorgen, Bett neu versorgen, alles duschen und ja, aber so im Alltag, ja, relativ wenig. Wenn der Beutel voll ist, gehe ich auf Toilette, mache ihn leer und gehe weiter arbeiten. Ja, also da habe ich aber auch in den letzten, kann man sagen, 20 Jahren, habe ich ja mehrere Anlagen gehabt mit dem Stoma, gab schon auch schwierige Zeiten, gerade was das Thema Arbeiten betrifft halt. Ne? Gerade am Anfang hat man natürlich viele Unsicherheiten und weiß gar nicht, wie es vorangeht mit Stoma, wie wird es sein. Ja, einfach die Unsicherheit, ne? Wie wird ein Leben, wie geht das Leben weiter mit dem Stoma? Ne? Gerade am Anfang meiner Zeit, zu der Zeit war ich auch verheiratet mit 2 Kindern und wie wird die Partnerin reagieren? Ne? Und aber da hatte ich gar keine Einschränkung, in keinster Weise. Also ganz liebevoll. Die Kinder waren interessiert daran. Meine damalige Partnerin hatte mir immer ein gutes Gefühl gegeben. Ne? Selbst mit Stoma, dass das Leben halt auch normal weitergeht. Halt, ne? Ob jetzt auf Arbeit, wie gesagt, im Privatleben, Sexualität ist natürlich auch ein Riesenthema. Da sind halt auch viele Unsicherheiten und auch da ganz normal, man kann normal Sex haben, wie jeder andere auch, ob man jetzt einen Beutel hat oder nicht. Also man gewöhnt sich an viele Sachen.
Nadine, wie war es für dich, als bei dir die Diagnose gestellt wurde? Welche Gedanken, Gefühle gingen dir damals durch den Kopf?
Als die Diagnose bei mir gestellt wurde, war ich tatsächlich erst 14 und habe es damals, glaube ich, noch gar nicht so richtig realisieren können, was das tatsächlich bedeutet. Beziehungsweise ist es dann auch relativ schnell in eine ganz andere Richtung umgeschlagen. Ich habe zu der Colitis ulcerosa nämlich noch eine Lebererkrankung. Die kommt selten damit einher. Das ist die primär sklerosierende Cholangitis. Das ist auch ein Schwerpunkt meiner Selbsthilfegruppe. Und damals war gar nicht so richtig klar, ob ich das überhaupt überleben werde, wie alt ich damit werde. Also tatsächlich haben die Ärzte damals gesagt, naja, ob sie 16 oder 18 wird, das können wir nicht so richtig richtig einschätzen, aber hier bin ich. Und damals wie heute, würde ich sagen, sind die größten Herausforderungen tatsächlich, dass man eben so unsichtbar ist mit dieser Erkrankung. Ich meine, andere sind da sehr, sehr froh drüber, dass man das von außen nicht sehen kann, aber ich sehe es eher als eine Hürde, weil das wahnsinnig schwer ist zu erklären, was diese Erkrankung ausmacht, inwiefern sie einen im Alltag beeinträchtigt, was da für andere Nebenerkrankungen noch mit einhergehen. Das ist ja nicht nur der Durchfall, es sind nicht nur die Schmerzen, sondern es können durchaus auch Entzündungen in den Gelenken sein, in den Augen, in den Ohren, und diese Müdigkeit, die man ständig hat. Und das sieht man nicht von außen, das ist damals wie heute auf jeden Fall ein großes Thema, das wir alle damit haben.
Wenn wir zum Thema psychische Belastung gehen, wie geht ihr mit diesen um, also mit den psychischen Belastungen, die mit einer chronischen Erkrankung einhergehen, und habt ihr Strategien, die euch helfen, die mentalen Herausforderungen zu meistern? Ja, was möchtest du dazu sagen?
Also ich war ganz lange in Therapie, 8 Jahre lang. Das hat mir wirklich, wirklich geholfen, einfach stabiler zu sein. Und ich muss halt sagen, dass mit so einer Krankheit leben zu können, das ist einfach ganz viel Einstellung. Also die eigene Einstellung ist super wichtig. Was mir persönlich natürlich ganz toll geholfen hat, ist der Austausch mit anderen Personen oder mit anderen Betroffenen. Natürlich auch in der Familie ist immer ein Pluspunkt, wenn du Familie und Freunde hast, die dich auch unterstützen. Aber es ist halt nochmal was anderes, wenn du andere Betroffene kennenlernst. Und deswegen ist ja diese Arbeit für mich persönlich auch nochmal so wichtig, nicht weil ich viel erreichen will, indem das halt viel an die Öffentlichkeit kommt und dass es kein Tabu mehr ist und die Menschen sich wohl damit fühlen, sondern es ist natürlich auch für mich gleichzeitig eine Therapie, diese Selbsthilfe zu machen und eben so ein großes Netzwerk mittlerweile zu haben, dass ich mich einfach fallen lassen kann. Also egal, was jetzt noch kommt mit dieser Erkrankung, klar, kann ganz katastrophal sein, aber ich weiß, dass ich so viele Menschen hinter mir habe, dass ich mir da eigentlich fast gar keine Sorgen diesbezüglich mehr mache.
Der Austausch mit Betroffenen, ein gutes Stichwort. Wir würden nämlich gerne von euch, Lea und Lars, wissen, was euch dazu motiviert hat, die Selbsthilfegruppe oder Initiative eigentlich ja schon, Du gehst nicht allein, zu gründen. Gab es ein bestimmtes Ereignis oder eine Erfahrung, die euch zu dieser Entscheidung geführt hat?
Also ich hatte einen sehr schweren Verlauf. Der ging recht schnell, aber sehr schwer, und daher konnte ich mich gar nicht so viel mit dieser Krankheit auseinandersetzen in der Zeit, wo ich monatelang im Krankenhaus lag. Und ich war immer so gefühlt im letzten Zimmer und immer die Jüngste auf der Station. Ich dachte immer, das kann doch nicht wahr sein, dass ich die einzige Junge bin mit so einer Erkrankung und so einem Schicksalsschlag. Damals habe ich mir, wo es mir dann schon ein bisschen besser ging, dachte ich mir, okay, das kann nicht sein. Ich muss auf jeden Fall irgendwas machen, dass die Welt weiß, dass es das gibt und dass man eben nicht alleine sein muss damit. Und dann habe ich Lars tatsächlich in einer anderen Selbsthilfegruppe kennengelernt und hat halt gleich gepasst auf jeden Fall. Und dann haben wir uns lustigerweise zufällig danach im Krankenhaus wieder getroffen. Und dann, wo es wieder ein bisschen besser war alles, hat auch mein Gastroenterologe gesagt, Mensch Lea, du hast so eine offene Art, damit umzugehen. Wie wär's denn mit einer, keine Ahnung, kann ich dich mal anrufen, wenn ich hier irgendeinen Betroffenen habe, der Hilfe braucht? Und dann dachte ich mir, okay, Lars, wir machen jetzt eine Selbsthilfegruppe.
Ja. Lars, magst du noch was dazu sagen?
Ja, ich kann nicht nur ergänzen, was Lea gesagt hat. Es war einfach ein ganz magischer Moment, wo wir uns in der Selbsthilfegruppe kennengelernt hatten. Ich habe sie gesehen und dachte, bingo, genau richtig. Ja, und uns trennen halt auch 20 Jahre, ist halt ein großer Altersunterschied. Und man lernt halt immer neue Dinge, gerade bei Frauen. Die stehen ja eh ein bisschen anders im Leben als Männer. Ja, und dann bringt einen als Mann immer weiter mehr nach vorne. Ja, und so war das halt auch mit der Gruppe. Einfach machen. Eine junge Selbsthilfegruppe, ja, für Betroffene. zur damaligen Zeit war ich 30 mit meiner Erkrankung, war dann auch in einer Selbsthilfegruppe bei der ILCO und die waren alle um die 60 und älter. Und als 30-Jähriger, ja, spricht man bestimmte Themen, Sexualität oder ja, einfach nicht so offen an halt, ne? Und sowas versuchen wir dann natürlich auch anders zu gestalten bei uns halt, ne? Also offen nochmal umzugehen, dass die Jungen halt da auch keine Hemmungen haben nach Möglichkeiten, ne? Und da wollen wir die halt auch in vielen Richtungen unterstützen.
Ihr habt 2023 den Sekesboot-Preis der Berliner Selbsthilfe erhalten. Das ist ja eine beeindruckende Auszeichnung. Was hat es für euch bedeutet, diesen Preis zu bekommen?
Spektakulär. Wir haben damit überhaupt nicht gerechnet, ja. Gerade weil wir auch im Nachhinein gehört haben, wie viele Gruppen zur Auswahl waren, wo ausgewählt wurden oder die in enge Auswahl kamen und ja, dass wir den Preis gewonnen haben, Wahnsinn. Also ganz, ganz tolles Gefühl. Diese Wertschätzung, was wir über die Jahre aufgebaut haben, dass man uns, ja, dass man uns sieht, gesehen hat, ne? Und dann diese Auszeichnung, ganz, ganz toll von der Sekes.
Ja, also muss ich auch sagen, wir haben uns echt wirklich so doll darüber gefreut, weil das ist ja so, es ist ja Ehrenamt, wir machen das alles ehrenamtlich. Das war halt wirklich mal was, wo wir gemerkt haben, okay, das wird halt gesehen. Klar kommt es gut an, aber es hat halt nicht so, gerade Selbsthilfegruppe, wisst ihr ja, ist ja irgendwie noch irgendwie tabu, das Wort gerade, auch Selbsthilfegruppe, und das war einfach super schön gesehen zu werden und es hat uns sehr geehrt, auf jeden Fall diesen Preis zu bekommen.
Und das war auch der Tag, an dem ich euch gefragt habe, ob ich noch eine weitere Gruppe aufmachen sollte, weil ich in dem Moment, wo dieser Preis überreicht wurde, wusste, da wird am Freitag auf jeden Fall die Bude eingerannt. Wir waren ja eh schon immer so viele. Teilweise nicht alle in einen Raum gepasst. Genau, das war dann der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt müssen wir da mal irgendwas machen. Und jetzt müssen wir vor allem auch was im Osten machen, im Osten der Stadt. Und das so ein bisschen auf Berlin verteilen, damit die Betroffenen überall die Möglichkeit haben, leichten Zugang zu finden.
Danke dir, Nadine, dafür. Da kommen wir gleich auch auf jeden Fall noch zu der Gründung deiner Gruppe. Dieser Sekespreis, diese Aufmerksamkeit darauf, hat das eure Arbeit und die Wahrnehmung der Gruppe irgendwie beeinflusst?
Ich sag mal so, nein. Tatsächlich, weil Lars und ich schon seit Tag 1 mit 100% immer dabei sind. Und ich glaube, das macht halt auch unsere Gruppe aus, warum die, sage ich mal, so erfolgreich, wenn man das so nennen darf, weil es ja eigentlich schade ist, dass sie so erfolgreich ist, weil es einfach richtig viel Betroffene gibt. Aber wir powern halt seit Tag 1 schon und wir leben das. Das war einfach nochmal das i-Tüpfelchen obendrauf.
Nadine, du hattest ja jetzt gerade schon angefangen. Du warst erst Teilnehmerin der Gruppe in Friedenau. Und was hat dich dazu bewogen, eine eigene Gruppe in Friedrichshain ins Leben zu rufen? Du meintest gerade, damit es auch im Osten eine gibt und weil die Gruppe eh schon so groß war. Was war es noch? Also es ist ja auch ein Schritt, ich gründe jetzt eine eigene Gruppe oder gründe die aus. Du bist ja ein Teil von, du bist nicht mit allein auch im Endeffekt, ne?
Dazu möchte ich da mal kurz mal, bevor Nadine antwortet, sagen für die Zuhörer. Nadine war unser erstes Schäfchen 2018 bei der Gründung im Dezember. Und Nadine war die Erste, die zu uns in die Gruppe kam. Ja. Und Nadine ist ganz tief bei uns im Herzen drin.
Oh.
Ja.
Ja, so sieht's aus. Ich war die Erste, die in den Raum reingestolpert ist. Das war tatsächlich auch die erste Selbsthilfegruppe, die ich jemals besucht habe. Ich hatte genau das gleiche Problem vorher auch, dass es eigentlich immer ältere Personen waren, die ich kannte, die wenn dann, also sich damit auseinandergesetzt haben, mussten, betroffen waren. Und selbst wenn ich eine Reha oder Kur gemacht habe, war ich da einer der Jüngsten. Und über mir, also ich glaube, die nächste Stufe war dann irgendwie 20 Jahre drüber oder so. Und das war auf jeden Fall ein Moment in meinem Leben, wo ich vor der Entscheidung stand, lasse ich mir einen Pausch legen oder nicht. Und das war für mich wichtig, da andere Stimmen zu hören. Dann habe ich diesen Flyer gesehen in der Charité und der sah so ganz anders aus als alle anderen Flyer, halt jung, und das war ja auch so das Thema dessen. Und dann dachte ich, gut, dann gehst du da jetzt einfach mal hin? Du brauchst jetzt mal so ein bisschen Input von anderen gleichgesinnten jungen Leuten, wie die damit umgehen. Was ich dann erlebt habe, ich meine, das war ja dann nicht nur unser Treffen, was schon wahnsinnig schön war. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe wahrscheinlich auch eine Stunde lang geheult, einfach weil so viel passiert war in dem Jahr vorher. Also so viele unschöne Dinge passiert waren. Und da zum ersten Mal wirklich das Gefühl zu haben, jemand versteht mich. Weil auch wenn ich meiner Familie, Freunden davon erzählt habe, die sind da, die geben einem Rückhalt, die verstehen aber nicht, was es wirklich bedeutet, im Alltag 24 Stunden am Tag betroffen zu sein, im Krankenhaus zu liegen, nicht zu wissen, ob man das überlebt, nicht zu wissen, was der nächste Tag bringt, was die Nacht alleine bringt. Das kann man sich nur sehr, sehr schwer vorstellen, wenn man da nicht durchgegangen ist. Und insofern war das für mich eine ganz tolle Erfahrung, auf andere zu treffen, mich mit denen auszutauschen. Und die Entscheidung, eine eigene Gruppe zu gründen, kam dann vor allem, weil ich selbst jahrelang überlegt hatte. Also dadurch, dass ich ja mit 14 schon erkrankt war, hatte ich immer das Bedürfnis, irgendwie mich engagieren zu wollen. Und hatte aber nie die Energie dafür. Und als dann 2018 meine Stomaanlage gelegt wurde, ist so der Grundstein gelegt worden dafür, dass ich wieder Energie bekomme. Und die hat sich jetzt über die letzten Jahre immer weiter aufgebaut. Und dann irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich dachte, so, jetzt habe ich genug Energie und jetzt mache ich das einfach mal. Und und dann muss ich nicht jedes Mal eine Stunde lang durch die Stadt fahren, um nach Friedenau zu kommen in die Gruppe.
Genau, Nadine, einfach machen.
Ja, vielen lieben Dank. Man merkt richtig, wie du emotional wirst, wie du das immer noch spürst, dass du da so glücklich warst, quasi die richtigen Leute gefunden zu haben endlich.
Ne? 100%, ja.
Wie lief denn diese Gründung ab und welche Rolle hat die Selbsthilfe-Kontaktstelle in Friedrichshain dabei gespielt?
Ich glaube, ich habe mich bei der SEKES gemeldet. Genau, ich habe die angeschrieben und dann wurden mir verschiedene Zentren zur Auswahl gestellt. Also einmal in Pankow gibt's ein Selbsthilfezentrum, da hatte ich mir auch Räume angeguckt. Dann hatte ich noch einen Kontakt bekommen zur Volkssolidarität in Friedrichshain. Das war dann glücklicherweise nicht allzu weit weg von meinem Wohnort und dort bin ich hingegangen und wir haben uns sofort gut verstanden. Wir haben einen Slot gefunden für die Gruppe, der Sinn ergeben hat. Und um den Rest hat sich dann meines Erachtens sogar weitestgehend die Volkssolidarität gekümmert.
Ihr habt ja jetzt schon gesagt, dass der Austausch unter euch Betroffenen eine große Unterstützung war und ist. Gibt es vielleicht noch andere Dinge, die euch geholfen haben, besser mit der Erkrankung umzugehen? Lea, gerne.
Ich habe gelernt, meine Erkrankung auf jeden Fall nicht zu verheimlichen. Also egal, wo ich angefangen habe zu arbeiten, ich hau das gleich auf den Tisch. Ich sage das jedem, den ich kennenlerne. Also ich bin da ganz frei und offen. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen typabhängig, weil ich einfach ein offener Mensch bin. Aber ich muss sagen, dass ich damit immer wirklich gut gefahren bin. Und das hat mich unglaublich unterstützt, gerade halt, was auch ganz wichtig ist natürlich, der Arbeitsplatz. Und da habe ich einfach enorm gute Erfahrungen mitgemacht, wenn man einfach auch offen über seine Erkrankung spricht. Und weil wenn man halt mal, bei mir sind die Nächte oft schlecht und wenn ich halt eine ganz miese Nacht habe, dann bleibe ich halt auch zu Hause für einen Tag. Und naja, wie man so weiß, manche Kollegen denken, ach, wie mal einen Tag gut und am nächsten Tag schlecht und am nächsten Tag wieder gut. Und wenn man das aber erklärt, warum das so ist, dann ist das Verständnis meistens da. Es gibt natürlich immer blöde Menschen auf der Welt, mit denen muss man dann halt einfach nichts zu tun haben. Aber das hat mir persönlich extrem geholfen, einfach offen mit der Erkrankung umzugehen.
Lars, wie hat dir das Teilen von Erfahrungen innerhalb der Gruppe geholfen?
Was Lea jetzt auch gesagt hat, einfach die Kommunikation mit Menschen halt einfach. Ja, und das ist ja nun, ob jetzt bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, ist einfach auch ein scheiß Thema. Und Scheiße bleibt Scheiße. Ja, das kannst du drehen und wenden, wie du willst, da kommt nichts anderes raus. Und man merkt in einem Gespräch, egal mit wem, nach ein, zwei Sätzen, ob dieses Gespräch weitergeht oder nicht. Aber so lernt man halt viel für sich, ja, schaut man, wie man halt weitergeht, ja, und da ist so eine Gruppe, eine Selbsthilfegruppe, einfach nochmal ganz andere, hat einfach nochmal einen ganz anderen Stellenwert, weil man als Betroffener da ist, ja, und der Austausch ist einfach noch intensiver. Nadine?
Zudem würde ich sagen, steigert das auf jeden Fall die Akzeptanz der Erkrankung. Das habe ich darüber gelernt, mich mit anderen auszutauschen, diese Krankheit wirklich als das zu nehmen, was es ist und nicht zu verdrängen. Und das funktioniert ja, also sehen wir auch immer wieder in den Gruppen, wenn neue dazukommen, da fangen wir eigentlich immer beim Urschleim an. So, wie hoch ist denn die Akzeptanz von deiner Erkrankung? Wie ernst nimmst du die? Was machst du denn alles schon, damit es dir besser geht? Wie viel Zeit räumst du dir ein? Wie oft sagst du Nein? Sagst du tendenziell immer eher ja, nimmst alles mit und am Ende des Tages bist du aber die Person, die im Bett liegt, nicht schlafen kann, auf der Toilette die Nacht verbringt, weil du dich nicht um dich gekümmert hast, weil du diese Erkrankung eben nicht akzeptierst, weil du es nicht wahrnehmen möchtest, dass du diese Einschränkung hast. Und dafür war der Austausch oder ist der Austausch einfach großartig.
Ihr drei, gibt es besondere Geschichten, die euch als GründerInnen besonders berührt haben?
Boah, so viele, so viele. Also ich meine, das letzte Ereignis, was halt wirklich sehr, sehr groß war, war unser Hand-in-Hand-Event, was wir organisiert haben und tatsächlich auch umgesetzt haben. Das war letztes Jahr am 19. Mai, das ist der Welt-CED-Tag. Und da haben wir es echt geschafft, deutschlandweit und noch drüber hinaus 300 Personen einzuladen zu diesem Event, weil eben nicht mehr Platz war in der Halle. Und da ging es halt hauptsächlich um die betroffene Person. Also es gab Vorträge von Betroffenen, natürlich waren Ärztinnen auch da, aber es ging hauptsächlich um betroffene Personen, dass wir das geschafft haben, das ist auf jeden Fall für mich eine sehr krasse Nummer.
Ja, da kann ich Lea nur zustimmen in der Richtung. Für mich persönlich finde ich, es ist immer ein Moment, wenn die Betroffenen bei uns in die Gruppe kommen und ja, mit vielen Fragen, vielen Fragezeichen wartet der richtige Schritt und wenn sie mir dann im Nachhinein erzählen, wie toll das war bei uns in der Gruppe, dieser Austausch. Und das war, ist einfach ein ganz tolles Gefühl. Das kann man kaum beschreiben. Ja, ist einfach, ja, da wird das Herz ganz warm. Ja, das ist einfach ein schöner Moment.
Ja, nun leitet ihr ja alle letztendlich die Gruppen, ne? Also du dann die neue Gruppe. Was ist euch da besonders wichtig, diese, wenn ihr diese Gruppen leitet? Also es gibt ja auch verschiedene Arten, Gruppen zu leiten. Was ist für euch das besonders Wichtige auch für diese Gruppen?
Na, erstmal, dass alle, dass jeder seine Zeit für sich bekommt. Alle Betroffene, die da sind, jeder bekommt seine Zeit und seinen Raum, so wie er es möchte. Also wir haben keine zeitliche Begrenzung. Also wir fangen ja immer am letzten Freitag an im Monat und starten gegen 18.30 Uhr und oft geht es bis 22, 23 Uhr. Und das brauchen die Menschen oder die Betroffenen einfach auch, die Zeit. Und dann reden die halt einfach oder betroffen einfach mal eine Stunde und die Zeit bekommen sie auch. Also es gibt auch andere Gruppen, die regeln das mit einer Eieruhr. 3 Minuten, dann brauche ich keine Gruppe gründen oder keine Selbsthilfegruppe gründen. Ja, das ist für mich keine Gruppe. Ja. Einfach Zeit geben den Menschen, den Betroffenen. Das ist wichtig, finde ich.
Ja. Und so einen Safe Space zu kreieren, also egal, wer da reinkommt, soll sich sicher fühlen, soll sich mit den Themen sicher fühlen. Teilweise sind das ja Personen, die noch nie großartig darüber geredet haben. Und dann so von 0 auf 100 darüber zu reden, wie oft man auf Toilette geht, wie die Konsistenz so ist, wie das Sexualleben so aussieht, das sind halt alles so Themen, die sind schon ein bisschen pikanter. Und da die Sicherheit zu geben, egal was du hier erzählst, es bleibt hier drinne und niemand wird dich dafür judgen und wir sind für dich da und am Ende des Tages ist es uns wichtig, dass du hier rausgehst und einen Mehrwert davon hast.
Danke, Nadine. Lea, wolltest du noch was dazu sagen?
Ja, also ich glaube, wir haben eigentlich gar nicht so ein richtiges Konzept, wie Lars schon sagt. Also unsere Gruppe geht immer recht lang, was halt auch am Ende des Abends oft sehr ermüdend ist dann irgendwann, wenn wir um 0 Uhr oder noch später im Bett liegen. Aber das brauchen die Betroffenen und wir brauchen es auch. Und wie gesagt, wir haben gar nicht so ein richtiges Konzept. Wir machen es halt einfach so nach Herz und es funktioniert.
Herz ist das richtige Stichwort. Wie geht es denn mit Du gehst nicht allein weiter? Was habt ihr euch so vorgenommen? Sind Veranstaltungen, Projekte geplant?
Ja, das ist genau die richtige Frage für Lea, weil Lea hat immer Ideen. Ja, also manchmal habe ich auch eine Idee, ja, aber Lea hat Ideen. Also ganz viele Ideen. Aber das schätze ich auch an ihr. Das mag ich einfach an ihr.
Ich nehme mir immer recht viel vor und ich würde eigentlich am liebsten noch viel mehr machen. Aber so das Nächste, was eigentlich jetzt schon seit längerem auf unserer Liste steht, ist halt, du gehst nicht allein zum Verein zu machen. Ja, wir sind da jetzt mittlerweile nicht nur wir drei, die hier sitzen, sondern wir haben ja noch eine Gruppe in Friedenau, die Caro und Kerstin leiten und wir haben noch ein paar andere aus unserer Gruppe, die sich auch mit engagieren und da treffen wir uns auch regelmäßig und überlegen, ja, was wir noch so machen können. Das nächste Hand in Hand steht auch wieder so in den Startlöchern und ja, gibt eine Menge, was wir da noch so machen wollen. Aber der nächste Schritt ist der Verein und ich denke, das wird erstmal gut viel Arbeit werden.
Ihr habt ja gerade schon beschrieben, wie das ist, wenn Leute auch neu in die Gruppe kommen oder so, ne, dass die besonders viel, also dass ihr denen auf jeden Fall die Zeit gebt und sie willkommen heißt, sich quasi endlich mal zu öffnen. Was würdet ihr Menschen, die vielleicht gerade erst mit der Diagnose CED konfrontiert sind oder die sich alleine damit fühlen, vielleicht auch schon länger mit auf den Weg geben wollen?
Ja, ich mache ja quasi den Insta-Kanal und da spreche ich mit ganz vielen Menschen, auch deutschlandweit, die eben zum Beispiel nicht in Berlin leben oder in einer Großstadt, wo die so einfach an Selbsthilfegruppen rankommen. Und das ist echt wirklich nicht leicht für die Betroffenen, die gerade frisch die Diagnose bekommen oder halt auch schon länger und noch nie darüber gesprochen haben. Und Mut, wie Lars schon sagt, das schreiben wir auch immer in jede E-Mail und fast unter jeden Post, seid mutig, weil das gehört immer dazu und informiert euch über eure Erkrankung, weil das ist wirklich das A und O. Wenn, ja, wer Wissen hat, hat Macht und das ist in dem Fall auch wirklich so, anstatt es zu verdrängen und sich nicht damit auseinanderzusetzen, setz dich mit deiner Krankheit auseinander, schau, was du für Möglichkeiten hast und mit der Zeit wird es dann erträglicher.
Wo du gerade Insta sagst, wie kann Mensch euch denn erreichen? Also oder genau, also ihr hattet vorhin ja auch schon die SEKIS genannt, wahrscheinlich über die SEKIS-Datenbank seid ihr auch zu finden und die Gruppen, wie gesagt, wir haben 6 gefunden, ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, aber also zum Thema CED. Genau, aber wie könnt gerade ihr erreicht werden?
Na, einmal, wie Lea schon gesagt hat, über Instagram, das macht sie echt toll. Und zum anderen haben wir unsere Flyer in verschiedenen Krankenhäusern ausgelegt, auf den jeweiligen Stationen, gastroenterologischen Stationen oder bei verschiedenen Ärzte. Ja, das war's eigentlich schon. Ne?
Und per dann E-Mail, ja, per E-Mail.
Per E-Mail und so Telefon, genau, ja.
Ja, steht ja alles auf dem Flyer drauf, genau, E-Mail-Adresse. Lars kann man auch telefonisch erreichen. Wer halt auch mal direkt persönlich jemand sprechen möchte, gibt es doch wirklich viele Menschen, die ihn anrufen. Und sonst, wie gesagt, über E-Mail oder über Instagram.
Okay, und genau diese Informationen, Instagram und E-Mail, die werdet ihr auch in den Shownotes, also in der Podcast-Beschreibung, dann finden, liebe HörerInnen. Wir sind nun am Ende der heutigen Folge angekommen. Gibt's noch was, was hier gesagt werden sollte und noch nicht gesagt worden ist?
Dass die SEKIS eine tolle Arbeit leistet hier, Medien. Richtig toll.
So ist es.
A Game Changer.
Danke dafür auf jeden Fall.
Danke euch.
Genau.
Danke.
Und wie gesagt, so wie wir schon gesagt haben, seid mutig, bleibt nicht allein mit eurer Erkrankung, welche Erkrankung ihr auch immer habt, jetzt natürlich nicht nur CED, aber seid nicht allein damit, seid ihr 100% nicht. Es gibt ganz viele andere Betroffene und ja.
Du gehst nicht allein. Ja, da möchte ich nochmal gerne ergänzen, das ist einfach für mich persönlich, ich trage ganz viel positive Energie in mir, eigentlich schon immer, ja. Und natürlich hat man immer auch mal schlechte Phasen im Leben, ja. Jeder Tag ist neu, jeder Tag ist anders, ja. Aber wenn ich sehe, was wir geschaffen haben und was wir haben, ja, dass man durch diese Erkrankung so unglaublich tolle Menschen kennengelernt hat. Ich habe zum Beispiel meine beste Freundin Lea kennengelernt, ja. Und ganz tolle Menschen, Nadine kennengelernt, die hätte ich sonst nie kennengelernt, niemals. Also ich sehe das immer positiv, immer. Das wollte ich gerne nochmal sagen.
Ja, Lea, Lars, Nadine, vielen Dank für das tolle Gespräch und eure offenen Einblicke in eure Arbeit und das Leben mit CED. Es ist total inspirierend zu sehen und zu hören, wie ihr anderen Betroffenen helft und gemeinsam eine starke Gemeinschaft aufbaut. Wir sind sicher, dass viele von uns jetzt ein besseres Verständnis für das Leben mit CED haben. Für alle, die mehr über die Selbsthilfegruppe Du gehst nicht allein erfahren möchten, schaut unbedingt auf den sozialen Medien vorbei, wie Instagram, wie wir gerade gehört haben, oder ruft einfach an oder schreibt eine Mail. Wir wünschen euch dreien und allen weiterhin viel Erfolg bei eurem Engagement und hoffen, dass noch viele weitere Menschen von eurer Arbeit profitieren werden.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank. Es war ganz schön hier.
Ja, wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt uns gerne weiter. Und wenn ihr ein Thema für den Podcast habt, dann schreibt uns doch eine E-Mail unter echte-stimmen@sekes-berlin.de. Und wenn ihr noch mehr zum Thema CED wissen wollt, dann hört gerne auch in die nächste Folge rein. Hier werden wir zwei Menschen vom DCCV zu Gast haben. Der DCCV ist die Deutsche Colitis-Crohn-Vereinigung.